Liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde heute Abend und auch alle, die zu Hause mithören. Ich wünsche allen Gottes Segen. Jesus ist unser Herr, er ist unser Erretter, wie wir jetzt eben gesungen haben. Und auf sein Wort wollen wir jetzt hören, lesen und lasst uns auch beten, dass der Herr uns jetzt segnet. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du lebst und dass dein Wort auch lebendig ist und dass du heute auch zu uns redest, auch durch die Bibel, durch deine Schrift ganz besonders. Wir danken dir, Herr, dass wir durch deine Schrift, deine heilige Schrift können vieles erfahren über dich, über deinen Willen, über deinen Rettungsplan, über so viele Dinge. Danke dafür. Und wir bitten dich, segne uns jetzt, auch wenn wir dieses Wort lesen werden heute, dass du uns in deine Wahrheit führst, dass du unsere Herzen und Augen und Ohren öffnest, damit wir dein Wort gerne hören und es auch gerne aufnehmen und danach tun. Bitte segne uns, Herr Jesus. Amen. Wir lesen den Abschnitt Titus Kapitel 1 von Vers 10 bis 16. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Wir haben letztes Mal schon die Verse 10 und 11 betrachtet aus diesem Abschnitt. Das ist so ein schwieriger Abschnitt, so schwer zu verdauen, kann man sagen. Sehr harte Reden sind hier enthalten, harte Worte, harte Gedanken, die nicht, kann man sagen, die sind nicht typisch für die Bibel. Also in der Bibel finden wir nicht oft solche Redewendungen. Und doch ist es vom Heiligen Geist eingegeben, auch uns heute zur Lehre und zur Erbauung. Ganz kurz kurzen Rückblick, was wir letztes Mal auf der letzten Bibelstunde gemacht haben, zu den Versen 10 und 11, so die Hauptgedanken. Also Paulus gibt die Anweisung, den widerspenstigen und leeren Schwätzern und Verführern den Mund zu stopfen. So wird das alles formuliert. Weil sie durch ihre Sonderlehren ganze Familien verwirren und der Gemeinde schaden anrichten. Also aus diesem Grund sollte man ihnen den Mund stopfen oder ja, einfach gesagt, die Ältesten müssen solchen Menschen Redeverbot in der Gemeinde erteilen, damit dieser Schaden gestoppt wird oder reduziert wird. Also so viel zum letzten Versen 10 und 11. Bevor wir weitergehen, vielleicht gibt es dazu Fragen zum letzten Mal oder sonst Ergänzungen. Bitte schön, sonst gehen wir dann weiter. Gut, wenn Fragen entstehen, dann kann man ja immer dazu die Gelegenheit nutzen. Dann gehen wir weiter, Vers 12. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Nun, ich weiß nicht, ob heute jemand sich wagen würde, sowas über über Menschen zu sagen, so über ein ganzes Volk, über ein Volk jetzt zum Beispiel, ja, die Deutschen sind böse Tiere, faule Bäuche. Aber wie fühlen wir uns dann dabei? Das gibt's doch nicht, das darf man doch nicht. Ja. Also ich möchte auf keinen Fall uns motivieren, sowas zu sagen. Ja. Da dürfen wir nicht machen. Das heißt aber nicht, dass Apostel Paulus hier was Falsches gemacht oder geschrieben hat. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, wir haben hier harte Aussagen. Ganz harte Aussagen. Dieses Zitat, Apostel Paulus zitiert hier einen von ihren eigenen Propheten, wie er das nennt. Dieses Zitat kommt wahrscheinlich von dem kretischen Dichter Epimenides aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Also 600 Jahre noch vor Christus waren die Kreter schon so. Und immer noch zu Zeiten Paulus, des Apostel Paulus, waren sie immer noch. Ihr Ruf war damals so in der damaligen Welt, so wie dieser Epimenides, also der Dichter, ihr eigener Dichter, über sein eigenes Volk gesagt hat. Und es ist interessant, dass dieses Zitat ist nicht der einzige Nachweis über die Kreter aus der damaligen Zeit. Es gibt einige aus den Schriften aus der Zeit, damaligen Zeit, wo Ähnliches über die Kreter berichtet wird. Irgendwelche Geschichten, die überhaupt nicht schmeichelhaft sind und nicht vorteilhaft für sie oder solche Aussagen wie diese. Also es gibt eine ganze Reihe von Aussagen aus der Antike, aus der alten Zeit, wodurch die Kreter nicht sehr schmeichelhaft beschrieben werden. Die Kreter hatten den Ruf, verlogen und faul zu sein. Sie werden als notorische Lügner bezeichnet. Notorisch bedeutet, sie waren dafür bekannt und berühmt, dass sie einfach lügen. Man durfte einem Kreter nicht einfach glauben. Im Griechischen, interessant, dass damals griechische Kultur war ja so beherrschend in der Zeit und auch die Sprache, griechische Sprache hat ja bis heute noch besondere Bedeutung. Und im Griechischen gibt es für das Wort Lügen den Ausdruck Kretizein. Also, oder Kretizein, wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall dieses Kreter ist da die Wurzel drin und das bedeutet so viel wie sich wie ein Kreter verhalten. Also wenn mir über jemanden gesagt wird, er lügt, dann sagt man, er verhält sich wie ein Kreter. Was bedeutet, er hat gelogen. Also das sogar in die griechische Sprache ist das so hineingekommen, diese Bedeutung, also der Ruf dieser Inselbewohner. Herbert Janssen übersetzt diesen Satz: Kreter sind gewohnheitsmäßige Lügner. Also wir lesen hier, die Kreter sind von jeher Lügner, also schon immer Lügner gewesen oder gewohnheitsmäßige Lügner. Also es ist für sie ganz normal zu lügen. Was das für Menschen waren, wissen wir nicht mehr. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass die heutigen Kreter müssen unbedingt auch so bezeichnet werden, sollte man nicht. Und unter jedem Volk gibt es Menschen, die man so bezeichnen kann. Auch genau mit diesen Worten Lügner und faule Bäuche oder böse Tiere. Also gibt es Menschen überall unter jedem Volk. Zur Zeit des Apostel Paulus hatten die Kreter einen sehr schlechten Ruf in der damaligen Zeit. Wie zum Beispiel in Griechenland, die Bewohner der Stadt Korinth hatten auch einen schlechten Ruf. So die Kreter praktisch wahrscheinlich darüber hinaus, noch der Ruf der Kreter war noch mehr verbreitet. Das Erstaunliche dabei ist, dass Paulus den Titus trotzdem nach Kreta sendet. Jetzt lassen wir mal dabei stehen bei diesem Gedanken. Paulus wusste, wie diese Menschen da sind. Das sind keine netten Menschen. Und er sendet Titus gerade zu diesen bösen Tieren, zu diesen faulen Bäuchen und zu diesen Lügnern. Er hätte ja dem Titus einen klügeren Rat geben können. Wie würde ein klügerer Rat lauten an Titus, was Kreta betrifft? Was meint er? Was würde man so einen klügeren Rat geben, als einfach ihn nach Kreta zu schicken? Weil die Menschen da so sind. Ja, meide diese Insel, auf keinen Fall, geh dahin. Das ist eine, ja, eine, schon eine Insel, aber so sehr riesig groß ist sie auch ja wiederum nicht. Es gibt viele größere Inseln. Und diese Menschen, also nee, mit denen solltest du nichts zu tun haben. Die sind so wirklich schlechte Menschen. Meide diese Insel. Das hätte Paulus auch sagen können. Und es gibt viele bessere Menschen, um ihnen das Evangelium zu bringen, als diesen Kretern und so weiter. Und daraus können wir hier etwas lernen, etwas sehen, etwas besser verstehen, den Inhalt dieses Textes. Nein, Paulus weiß, er weiß, wie schwierig und wie böse die Menschen auf Kreta sind. Aber das Evangelium teilt die Bösen nicht in Kategorien ein. Das Evangelium tut so nicht, dass die bösen Menschen einfach einteilen. Diese sind ein bisschen böse, diese sind mehr, diese noch mehr und diese sind ganz schlecht und man sollte sie unterschiedlich behandeln. Nein, das Evangelium ist an alle Menschen gerichtet, egal wie gut oder wie böse diese Menschen sind, egal wie würdig oder wie unwürdig diese Menschen sind. Und wir sind heute gerade in solcher Situation, wo viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Man hört verschiedenste Meinungen darüber, über diese Menschen. Sind das gute Menschen oder sind das schlechte? Sind das Betrüger? Sind das Terroristen? Sind das gefährliche Menschen oder nicht? Sind das ganz so normale, so arme Menschen, die eben hartes Leben haben? Alle möglichen Meinungen über sie gibt es. Aber wir Christen, wir sollten darüber hinaus noch denken, egal wie diese Menschen sind, auch wenn das alles nur Terroristen sind, sie brauchen das Evangelium. Sie brauchen das Evangelium. So war für Paulus, die Kreter waren so. Ja, er hat nichts übertrieben, er hat nichts ausgedacht, er hat sie nicht verleumdet einfach, er hat nur ihren eigenen Propheten zitiert. Und später sagt er, das Zeugnis ist, das stimmt. Er wusste ganz genau, wie die Kreter sind. Alles andere als angenehme, nette Menschen. Und Titus, er sendet Titus gerade dorthin. Dorthin, du musst wissen aber, so sind sie. Aber dahin musst du gehen. Das Evangelium bezeichnet alle Menschen mit demselben Etikett. Also wie benennt man die Menschen? Das Evangelium hat über alle Menschen so eine Überschrift, die könnte man aus Römer 3, Vers 23 nehmen. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir wissen, wir sind alles unterschiedliche Menschen und die Völker sind auch unterschiedlich. Wir haben alle gesündigt, ja. Und doch, es werden Unterschiede sein zwischen Menschen. Einer hat die und die Sünden getan, der andere hat diese Sünde nicht getan. Er hat zwar andere getan, aber nicht diese. Und wir sagen nicht, dass alle Sünden gleich sind. Nein, nein, bestimmt nicht. Die Folgen von den Sünden sind sehr unterschiedlich. Es können sehr schreckliche Folgen von bestimmten Sünden sein. Von anderen Sünden, wir als Menschen spüren weniger solche Folgen, schlimme Folgen. Wir sagen, ja, dass diese Sünden sind vielleicht nicht so schlimm, aber bestimmte Sünden sind sehr, sehr schlimm. Und das stimmt zum Teil so, obwohl Gott die Sünden nicht nach den Folgen, nach ihren Folgen, sondern nach dem Wesen einteilt. Für Gott sind alle Sünden gleich. Christus ist für alle Sünden gestorben. Aber wir Menschen sündigen unterschiedlich. Einer so, der einer mehr, der andere weniger. Aber in einem sind wir alle gleich. Alle haben gesündigt und alle verfehlen oder mangeln oder alle haben verloren die Herrlichkeit, die vor Gott sie haben sollten. Also da sind wir alle Menschen gleich. Egal ob Kreter oder Araber oder Türken oder Russen oder Amerikaner oder Deutsche. Wir sind alle, in diesem Sinne sind wir alle auf der gleichen Ebene. Da gibt es keine Ausnahmen und auch keine Kategorien. Dazu, das Evangelium, sie teilt Menschen wiederum in zwei Gruppen ein. Also ich hoffe, dass ich nicht verwirrend rede zuerst, dass es keine Untergruppen sind, dann doch Gruppen gibt. Ja. Aber so ein bisschen zu verstehen, das ist nicht kompliziert. Wir wissen das, dass die Bibel spricht von Menschen, die gerettet sind oder gerettet werden, ja, und Menschen, die Verlorenen, die noch nicht gerettet sind. Also diese zwei Kategorien kennen wir auch. Also, und das Evangelium, evangelisiert muss man unter den Verlorenen. Unter Geretteten braucht man nicht zu evangelisieren. Ist ganz klar, die sind gerettet. Aber die Menschen, die verloren sind, die noch kein Evangelium haben, kein Evangelium kennen, denen muss man evangelisieren, egal wie schlimm sie sind. Auch wenn sie so schlimm sind wie diese Kreter, Menschen auf der Insel Kreta. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt das ganz deutlich. Sondern er, das heißt Gott, ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Das will Gott. Er will, dass jeder Mensch, jeder Mann, also jeder Mensch, egal ob Kreter oder was, egal ob faule Bäuche oder nicht, böse Tiere oder nicht, egal wie man diese Menschen bezeichnet, wie schlimm sie sind, Gott will, dass sie Raum zur Buße haben. Und deswegen muss man das Evangelium ihnen bringen. Ohne das Evangelium haben sie keine Chance, gerettet zu werden. Das ist ganz klar und deutlich. Und deswegen sendet Paulus Titus nach Kreta, obwohl er weiß ganz genau, wie die Menschen dort sind. Also die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Es geht hier nicht darum, dass Paulus jemanden schlecht macht oder machen will. Oder es geht hier auch nicht darum, dass Paulus über die Kreter sich lustig macht, wie man heute über bestimmte Völker Witze erzählt. Da gibt es Witze über die Ostfriesen, da gibt es Witze über die Ukrainer, über die Juden, über die Deutschen. So. Nicht in diesem Sinne spricht hier Apostel Paulus. Er macht hier keine Witze und er will auch die Kreter überhaupt nicht schlecht machen. Das ist nicht sein Ziel. Es geht auch nicht darum, dass Paulus bestimmte Menschen verachtet hatte. Also, dass er so eine verachtende Haltung zu den Kretern hat und deswegen so über sie redet. Wenn es so wäre, würde er Titus nicht nach Kreta senden. Wenn Paulus würde die Kreter verachten und sie verspotten, er würde niemals einen seiner besten Mitarbeitern gerade zu ihnen schicken. Er hat sie nicht verachtet, obwohl er so redet. Wir dürfen uns nicht verleiten lassen, jetzt, wenn Paulus sowas über die Kreter schreibt, also dann hat er ja die Menschen da verachtet oder gehasst oder so. Unsinn. Sonst würde er Titus niemals dorthin schicken, wenn er diese Menschen verachten würde. Es geht hier darum, dass Paulus Titus auf die Probleme dieser Arbeit vorbereitet. Er will, dass Titus nicht unwissend dahin geht, mit falschen Erwartungen vielleicht, ja, werde evangelisieren, es wird alles gut klappen, funktionieren, sondern er sagt, rechne mit Problemen, mit Schwierigkeiten. Denn die Menschen sind dort so, aber du geh hin, sie brauchen das Evangelium. Und darin sehen wir große Liebe des Paulus, gerade auch zu den Kretern. Die Kreter sind schwierige Menschen, sagt Paulus. Er streitet das nicht ab. Und sie haben viele charakterliche und moralische Defizite. Das streitet er auch nicht ab und das hat er nicht ausgedacht, er nur wiederholt oder summiert die Tatsachen. Und dazu haben sie noch eine besondere Neigung, sich von der Wahrheit leicht abirren zu lassen, worüber die nächsten Verse jetzt sprechen werden. Und trotzdem, Paulus verachtet sie nicht. Er sendet Titus zu ihnen mit der Botschaft, mit dem konkreten Auftrag, dort auch unter schon Christen, die schon vor Titus waren da schon Menschen, weil da sind schon Gemeinden und Titus muss jetzt dort Ältesten einsetzen. Aber Paulus bereitet ihn auf bestimmte Schwierigkeiten in dieser Gegend, auch in den Gemeinden dort vor. So viel zu Vers 11. Hat vielleicht jemand eine? Vers 12 war das, ja, Vers 12. Gibt es Fragen vielleicht oder Ergänzungen? Bitte schön. Dann gehen wir weiter. Verse 13 und 14. Die hängen so zusammen. Wir gehen so stückweise diese Verse durch. Nachdem Paulus das Zeugnis über die Kreter ausgestellt hat, sagt er, dieses Zeugnis ist wahr. Also er sagt nicht, ja, ich habe mich falsch ausgedrückt oder nicht wörtlich das nehmen, sondern er sagt, ja, dieses Zeugnis ist wahr. So ist es. So, diese Menschen sind schwierig. Die Worte aus dem Vers 12 sind nicht einfach ein Gerücht über die Kreter, sondern sie entsprechen der Wahrheit, den Tatsachen. Vielleicht hat Paulus selber mit den Kretern Erfahrungen gemacht, darüber wird uns aber nicht berichtet. Auf jeden Fall ist Paulus überzeugt, dass der Ruf der Kreter der Wahrheit entspricht. Er sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Diese Tatsache nimmt Paulus ernst und deswegen gibt er Titus eine weitere Anweisung. Und das ist so der Hauptgedanke in Vers 13 und 14. Aus diesem Grund, gerade aus diesem Grund, weil dieses Zeugnis wahr ist, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote der Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Es geht hier, denke ich so, es geht hier um die Gläubigen, um die Gemeinde auf Kreta, weil Paulus zu den Titus mit dem Auftrag schickt, sendet in den Gemeinden dort Älteste einzusetzen. Das Zeugnis über die Menschen auf Kreta betrifft auch die Christen auf dieser Insel. Wir sehen, dass auch die Christen auf dieser Insel sind auch Kreter. Auch wenn sie Christen geworden sind, die haben auch bestimmte diese Neigungen behalten. Die haben diese Probleme, mit denen Titus rechnen muss, bevor Paulus den Titus warnt. Titus soll sich mit den Gläubigen auseinandersetzen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch sehen, dass Paulus meint hier einfach alle Menschen, dass mit denen, wen soll Titus zurechtweisen? Dass er jetzt ungläubige Menschen zurechtweisen soll, ist schwierig zu verstehen. Dass er Gläubige zurechtweisen soll, das ist verständlicher. Deswegen kann man hier sehen, dass Titus soll sich mit den Gläubigen auseinandersetzen. Er soll sie ja zurechtweisen. Und der Auftrag des Apostels liegt darin, dass Titus soll in den Gemeinden Älteste einsetzen. Er muss aber mit einem bestimmten Problem auf Kreta besonders rechnen. Die Menschen sind dort besonders faul, verlogen und böse. Und wahrscheinlich, das betrifft auch die Gläubigen. Also das färbt auch auf den Gläubigen ab. Oder diese Gläubigen, vor ihrer Bekehrung waren sie auf jeden Fall genauso. Jetzt haben sie sich bekehrt. Das heißt nicht, dass sie jetzt hundertprozentig anders geworden sind, dass sie jetzt nichts mehr davon zu tun haben, damit zu tun haben. Wahrscheinlich doch. Denn Paulus sagt zu Titus, weise sie streng oder scharf zurecht. Die Gemeinde, wir sehen daraus, dass die Gemeinde, sie ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist klar. Und doch wird die Gemeinde dauernd von der Welt beeinflusst. Das war damals so und heute ist es genauso. Die Gemeinde wird immer von der gegenwärtigen Welt beeinflusst. Christen werden von ihren Mitmenschen beeinflusst, ob sie das wollen oder nicht. Im kulturellen Dingen, also alles, was mit Kultur zu tun hat, wir werden dauernd beeinflusst. In moralischen Fragen werden die Christen dauernd beeinflusst. Wir wissen, was heute im moralischen Gebiet Bereichen in Deutschland oder in ganz westlichen Kultur sich abläuft, wie die Gesellschaft immer unmoralischer wird und wie sie sich das auf Christen abfärbt. Immer mehr und mehr. Ja, dass immer mehr und mehr Christen diskutieren nicht mehr darüber, ist Homosexualität Sünde oder nicht. Darüber wird nicht mehr diskutiert, sondern es wird diskutiert, ja, Homosexuelle sollen sie heiraten oder nicht? Sollen doch heiraten, klar. Oder jetzt Pastoren, Pfarrer, Homosexuelle, sollen sie ordiniert werden oder nicht? Ja, natürlich, soll man machen. In dieser Richtung bewegt sich sehr viel, ein großer, breiter Strom der Christen, also bewegt sich in dieser Richtung. Und viele, viele andere Dinge, wie zum Beispiel die ganze feministische Bewegung, ist ja schon seit Jahrzehnten voll im Gange. Und deswegen für viele Christen ist ganz normal, dass Frauen predigen, dass Frauen jetzt Gemeindeleiter sind, Gemeinden leiten und lehren in der Gemeinde, obwohl in der Bibel ganz deutlich darüber geschrieben steht. Aber die Welt, die prägt, sie beeinflusst, sie prägt. Ideologische Prägungen sind auch da, lehrmäßige Prägungen sind auch da. Also wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt und die Welt hat einen Einfluss auf uns. Und deswegen werden wir in der Bibel immer wieder aufgerufen, dass wir bewusst in bestimmten Dingen uns auch davon trennen, Abstand halten oder ganz gegen den Strom gehen, gegen diese Irrtümer gehen, demnach, also wie die Bibel es lehrt. Und das ist bei weitem nicht immer einfach und manchmal kann man dadurch natürlich Verfolgungen begegnen auf verschiedene Art und Weise. Auch auf Kreta war es wahrscheinlich so. Deswegen diese Anweisung an Titus, dass Titus soll dort die Menschen, und ich verstehe so, dass es sind Gläubige in erster Linie gemeint, scharf zurechtweisen oder streng zurechtweisen, weil sie eben, weil alle Kreter so sind und weil auch auf die Gläubigen das abfärbt. Und hier haben wir eine Anweisung mit zwei Zielen. Die Anweisung lautet, weise sie streng zurecht oder weise sie scharf zurecht, wird auch übersetzt. Auf jeden Fall, das bedeutet, sei nicht zimperlich, rede direkt und konkret. Also jemanden streng zurechtzuweisen, dann muss man ganz klar und deutlich sagen, worum es geht. Da muss man die Gefahr in Kauf nehmen, ja, dass der andere Mensch vielleicht verletzt wird oder dass er vielleicht sich aufregen wird. Es wird ihm absolut nicht gefallen. Er wird sich vielleicht empören. Das muss man alles in Kauf nehmen, wenn man jemanden streng zurechtweisen will zurechtweisen muss. Rede direkt und konkret. Rede nicht drumherum. Also weise sie streng zurecht. Und das ist die Anweisung. Weil sie, sagt er, aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Aus dem Grund, weil die Kreter eben so sind. Und das erste Ziel wird gesagt, damit sie gesund seien im Glauben oder gesund werden im Glauben oder gesund seien, gesund sind im Glauben. Hier haben wir den Gedanken der gesunden Lehre, was zum einen den Hauptpunkt des Titusbriefes betrifft. Gesunde Lehre ist wichtig und hier sehen wir, dass hier wird Bezug darauf genommen. Man kann im Glauben gesund sein, also damit sie gesund seien. Ja? Also im Glauben, man sollte gesund sein, man kann im Glauben gesund sein. Wenn man im Glauben gesund sein kann, dann kann man im Glauben auch was? Wie? Noch einmal. Okay, wachsen kann man, gut, ja. Wenn man gesund ist, dann wächst man. Aber jetzt schauen wir, eine Position hier ist, jemand ist im Glauben gesund, ja. Was ist die gegenseitige Position, gegengesetzte Position? Wenn man im Glauben gesund sein kann, dann kann man auch im Glauben krank sein. Diese Möglichkeit ist auch da, weil wenn man nicht krank werden kann überhaupt, dann braucht man über die Gesundheit gar nicht sprechen. Dann ist, worüber dann reden überhaupt. Und also man kann im Glauben gesund sein, man kann im Glauben auch krank sein. Das heißt nicht, dass man dann ungläubig ist oder wird, aber man ist krank, irgendwas stimmt da nicht. Woran kann man so feststellen, gesunder oder kranker Glaube? Wie kann man das feststellen? Wovon wird das abhängig sein, ob es ein kranker Glaube ist oder ein gesunder Glaube ist? Das ist eine konkrete Frage jetzt an uns. Jetzt können wir aufwachen und ein bisschen nachdenken und uns beteiligen. Hier kann jemand mit Mikrofon behilflich sein, ja, Harald Schatz schon, bitteschön. Also woran kann man gesund, oder wie kann man, woran liegt es, dass ein Glaube gesund ist oder auch ein Glaube krank ist? Also wovon ist das abhängig? Womit hat das zu tun? Ja, bitte, eine Hand ist da hinten. Gott, Christian.
Das sieht man im Wandel, wie der Mensch wandelt. Ob er gottesfürchtig ist oder ablehnt, das ist die Frage.
Also am Wandel, an den Früchten kann man sagen, ja? An den Früchten kann man, wird der Baum erkannt, so auch hier, gut. Aber wovon, da erkennt man, okay, das ist ein Kranker, das ist, aber wovon ist abhängig, ob der Glaube gesund oder krank ist?
Wenn nicht Christus im Zentrum ist, wenn zum Beispiel ganz einfach Leute sagen, ja, Christus und das ist noch wichtig und das ist wichtig, so wie hier jetzt die jüdische Legenden und so, ja, Beimischung, nein, rein gesund ist Christus allein.
Wenn es zentral um Christus geht, das ist ein Zeichen des gesunden Glaubens, ja, oder Christus aus dem Zentrum rückt oder irgendwelche Beimischungen, gut, dann ist es ein Zeichen eines kranken Glaubens. Noch vielleicht Gedanken dazu? Ja, das sind gute, ja, bitteschön.
Gleiche Kapitel, Vers 9.
Ja, was ist damit?
Во имя Русиш, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противишься обличать. Держащийся истинного слова, Библии.
Ja, der sich an das zuverlässige Wort hält, an das Wort Gottes. Ja. Ja, das sind sehr gut, danke für diese guten Gedanken. Also das, man kann schon sagen, dass je mehr Einklang und Harmonie mit der Bibel vorhanden ist, umso gesünder der Glaube. Dann werden auch die Früchte richtige da sein und so weiter. Auch Christus wird im Zentrum sein. Und je mehr Unstimmigkeit oder Disharmonie mit der Bibel, umso kränker der Glaube. Also das erste Ziel der Zurechtweisung, weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Praktisch, dass sie sich nach dem Wort Gottes sich ausrichten. Später, wir kommen jetzt noch drauf, nicht nach diesen anderen Dingen. Und das zweite Ziel der Anweisung, und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote der Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also das erste Ziel der Zurechtweisung ist, damit sie gesund seien im Glauben. Und das zweite, dass sie nicht achten auf jüdische Legenden, auf Gebote der Menschen. Und auf die Gebote der Menschen. Das macht krank. Das macht den Glauben krank. Wenn man auf irgendwelche Legenden achtet und auf irgendwelche Gebote der Menschen achtet und dabei das Wort Gottes dann ja, missachtet, verachtet oder nicht beachtet. Das war die Glaubenskrankheit der Kreter, so könnte man das formulieren, diese Glaubenskrankheit in Anführungszeichen. Sie achteten auf jüdische Legenden und auf Gebote der Menschen. Und Titus soll sie scharf zurechtweisen, damit sie von dieser Krankheit geheilt werden. Sicher, wir wissen nicht, hier wird uns nicht gesagt, ganz genau, um welche Legenden es ging, um welche Gebote der Menschen es ging. Es werden hier keine konkrete Beispiele genannt. Nur wird gesagt, worum es ging. Und nicht auf jüdische Legenden achten. Zuerst mal darüber, also dass sie sollen nicht auf jüdische Legenden achten. Legenden oder Mythen oder Fabeln, so kann es dieses Wort übersetzt oder wird auch so unterschiedlich übersetzt. Es wird hier nicht genau gesagt, um welche Legenden es hier geht. Legenden, das sind von Menschen ausgedachte Geschichten. Also Menschen haben das ausgedacht. Und die griechische Mythologie ist bis heute sehr berühmt. Da gibt es so unzählige Geschichten verschiedene über verschiedene Götter und verschiedene Wesen, die nur, das sind alles ausgedachte Dinge. Die gibt es nicht in Wirklichkeit. Oft liegt da gewisse Sinn der Lehre in jeder Geschichte, was irgendwelcher Sinn ist da schon vorhanden. Aber das sind alles Legenden. Aber hier werden jüdische Legenden erwähnt. Weil diese Legenden jüdisch waren, könnte es dabei um Vermischung zwischen alttestamentlichen Wahrheiten mit Fantasien der Menschen gehen. Also bei diesen Legenden, bei diesen jüdischen, dann ging es nicht um griechische Mythologie, nicht um Zeus und Poseidon und so weiter, diese Götter, sondern es ging wahrscheinlich etwas, was mit Juden zu tun hatte. Und da kann man schon sagen, die Bibel ist ja, das Alte Testament, das ist das größte jüdische literarische Werk damals und bis heute. Dass es etwas davon, also damit zu tun haben sollte. Also mit einer Vermischung zwischen dem, was im alttestamentlichen Testament gesagt wird, alttestamentliche Wahrheiten und menschliche Fantasien. Das werden einfach vermischt miteinander, so entstehen Legenden. Mythen und Legenden entstehen immer aus der Fantasie der Menschen. Sie haben aber auch etwas, was der Wahrheit entsprechen kann. Das ist immer so ein Korn oder ein Kern der Wahrheit ist da drin. Etwas Lehrmäßiges kann daraus entnommen werden. Das stimmt. Meistens Legenden entstehen durch Vermischung zwischen der Wahrheit und der Fantasie der Menschen. Hier zum Beispiel haben wir zwei Kreise vor uns, also Wahrheit und Fantasie. Also sind zwei voneinander getrennte Kreise. Aber wenn diese zwei Kreise teilweise vermischt werden, so wie einfach zueinander gebracht werden miteinander sich vermischen, dieser mittlere Teil, wo ein bisschen Wahrheit ist und auch Fantasie ist, zusammen gemischt, so, das sind die Legenden, Mythen, Fabeln, so entstehen sie. Also es ist keine reine Wahrheit, auf keinen Fall, sie ist schon da vermischt mit etwas und es ist auch nicht alles nur, was Menschen ausgedacht haben. Sie können das auch aus der Bibel nehmen sogar, bestimmte Wahrheiten und dann vermischen mit eigenem und entstehen so Legenden. Auch Gläubige haben die Versuchung bis heute, biblische Wahrheiten mit ihren eigenen Fantasien zu vermischen. War immer so gewesen in der Geschichte und bis heute ist auch so. Auch Christen. Und wir sollen nicht denken, dass wir davon frei sind, dass wir damit nichts zu tun haben. Doch, vielleicht nicht im großen Maßstab, nicht, dass wir da irgendwelche Legenden ausdenken, aber jeder hat eine so Tendenz, also biblische Wahrheiten und dann eigene Meinung dazu so zusammenmischen und das wird als Lehre dargestellt. Eine sehr verbreitete Technik dieser Vermischung kommt aus dem hermeneutischen Bereich, eigentlich aus etwas Gutem hervor und das hat auch nichts Schlechtes darin. Das wird als Allegorie bezeichnet. Es gibt dann in der Hermeneutik so eine Methode, wie man allegorisch vorgehen kann, wo man biblische Texte allegorisch auslegen kann. Allegorisch bedeutet, oder allegorische Auslegung, Deutung, bedeutet, dass man jedem Einzelteil eines Bildes aus der Bibel oder einer Geschichte oder dem Text, was man aus der Bibel nimmt, eine übertragende Bedeutung zuschreibt. Das ist allegorisch. Also nicht die wörtliche Bedeutung, die im Text steht, sondern man sagt, aha, dieses bedeutet das. Aber im Text steht es nicht. Das ist allegorische Deutung. Manchmal, sogar oft in der Bibel, die Bibel selbst oder die Bibelschreiber, auch Jesus selbst, sie betreiben allegorische Deutung. Das ist absolut in Ordnung. Zum Beispiel, wo Jesus den Samen, diese vier Ackerfelder, ja, wo der Samen gestreut wird. Und dann Jesus legt dieses Gleichnis allegorisch aus. Er sagt, der Samen, das ist das Wort Gottes, die Dornen sind das, die Steine sind das, Kennen wir das, ja? Das ist absolut in Ordnung. Problematisch wird, wenn die Bibel keine Allegorie betreibt, aber ich beginne es zu machen. Und ich werde jetzt euch erklären, welche Bedeutung hat dieses, was bedeutet dies, was bedeutet jenes im Text. Und im Text selbst aber nichts, keine Rede davon. Das wird gefährlich, das wird problematisch. Dann beginne ich meine Fantasie mit dem biblischen Text miteinander vermischen. Zum Beispiel, es gibt viele Beispiele dazu, so ein paar dazu, zum Beispiel beim Gleichnis des barmherzigen Samariters, ja, über den barmherzigen Samariter. Wer sind die Räuber? Wer ist der Samariter? Wer ist dieser, der geschlagen wurde? Und dann, ja, zum Beispiel dann kam ja der Samariter, er hat den Menschen auf den Esel gesetzt und in das Gasthaus gebracht, also das Gasthaus, das ist die Gemeinde, die zwei Denare, die er bezahlt hat, das ist das Alte und das Neue Testament. Und es gibt solche, ich denke nicht das aus, es gibt solche Auslegungen. Das ist Allegorie. Aber im Gleichnis selbst ist da nichts Allegorisches. Und wenn man das aber beginnt, dann tut man genau dieses. Man nimmt Bibel, eigene Fantasie und vermischt es. Und dann kommt andere Prediger und sagt, nein, das Gasthaus oder Hotel ist nicht die Gemeinde, sondern das ist ja, was anderes. Ihr habt jetzt recht von diesen beiden. Das ist schwer zu sagen. Oder anderes Beispiel über die Arche Noah. Wird ja beschrieben, wie sie gebaut wurde. Und dann wurde ja befohlen, also dass Noah die Arche mit die Ritzen praktisch mit Pech zuschmiert, damit das Wasser nicht reinkommt. Das ist ja verständlich, ja? Ja, die Arche, jetzt kommt die Deutung. Die Arche, das ist die Gemeinde. Und dieses Pech durch die Ritzen, das ist die Gemeinderegel, damit die Welt nicht reinkommt in die Gemeinde. Auch hier, ich fantasiere nicht, habe selber gehört diese Auslegungen. Ja, das sind diese allegorische Deutungen, die aber nicht im Text sind, sondern einfach in meiner Fantasie. Und jemand anderer kann kommen und sagen, nein, das hat andere Bedeutung. Und dann entsteht wie immer Streit und Uneinigkeit dadurch. Oder so ein größeres Beispiel noch. Zum Beispiel so ein Großformat. Das Israel im Alten Testament, das ist die Gemeinde im Neuen Testament. Die Bibel sagt das nicht, aber so wird es oft gedacht. Und dann alles, was Israel betrifft, das wird auf die Gemeinde übertragen. Und Verheißungen und Bedeutungen und das und jenes wird alles auf die Gemeinde übertragen. Das ist Allegorie. Das ist Fantasie. Das wird biblische Inhalte, Israel, Gemeinde, das sind ja biblische Begriffe. Aber was bedeutet und welche Bedeutung hat es heute, das ist schon meiner Fantasie überlassen, wie ich das deuten werde. Und oft entstehen dadurch also solche zusammengemixte Lehren. Man, ja, das einfach als Legenden, vielleicht kann man nicht so alles bezeichnen, aber auf jeden Fall, das ist so eine Mischung zwischen biblischen Wahrheiten und menschlichen Fantasien. So entstehen Legenden und Fabeln auf jeden Fall. Die entstehen so. Das Problem mit diesen Legenden liegt darin, dass sie von Menschen kommen, die sich von der Wahrheit abwenden, schreibt Paulus. Und somit dienen diese Legenden nicht dem Zweck des Gemeindelebens. Statt Erbauung entsteht Verwirrung, statt Einigkeit ist Streit, weil da kommt anderer Ausleger und sagt, nein, du bist ganz falsch. So muss es ausgelegt werden und kommt mit seiner Fantasie an. Und dann entsteht Streit. Und statt gesunder Glaube entsteht kranker Glaube, weil man ist von der Schrift irgendwie abgerückt. Ich habe hier ein Zitat von Fritz Grünzweig. Er hat einen Kommentar zum Titusbrief geschrieben und dieses Zitat fand ich sehr wichtig, möchte vorlesen. Die Spekulationen im alttestamentlichen um alttestamentliche Bibelworte und Geschichten sind nichts als Spielereien menschlicher Fantasie. So tief, in Anführungszeichen, so tief da manches zu sein scheinen mag, sind sie doch nicht wahre geistliche Erkenntnis. Oft klingt das so, wow, das sind Gedanken. Ich würde nie im Leben darauf kommen, dass dieses bedeutet jenes und dieses ist mit dem verbunden und so weiter. Das scheint nur so tief zu sein, aber das ist keine wahre geistliche Erkenntnis. Und vor allem machen sie keinen Menschen selig, diese Erkenntnisse. Wie leicht hängen sich auch heute an guten und schweren Tagen ins wie leicht hängen sich auch heute die Gedanken, die Träume, die Hoffnungen an irgendwelche menschliche Spekulationen, die sich um Bibelworte ranken, aber keinen klaren, eindeutigen biblischen Grund haben. Derartiges trägt nicht durch, nicht im Leben und nicht im Sterben. Ein sehr, sehr guter Gedanke, denke ich, der das beschreibt, diese Problematik mit diesen Legenden, mit diesen jüdischen Legenden, wie Paulus sie erwähnt. Es ist vieles Wahrhaftiges da, vieles Korrektes da, weil es mit der Bibel verbunden ist und doch sie im Grunde, am Ende nützen sie nichts, nicht im Leben, auch nicht im Sterben, bringen sie etwas dazu bei. Außer Legenden, Menschen lieben sich an menschliche Geboten sich zu binden. Das ist, was noch die Menschen sehr gerne haben. Sie binden sich an menschliche Gebote. Und Paulus sagt auch, diese soll man ermahnen oder zurechtweisen, damit sie nicht achten auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Der Umgang mit, hier geht es um den Umgang mit Traditionen und menschlichen Geboten. Weil man kann sagen, ja, jede Menschengruppe hat Traditionen, hat irgendwelche Regeln, irgendwelches, was man so ungeschriebene und geschriebene Gesetze. Und man muss mit ihnen weise umgehen, mit diesen Dingen. Aber Christen oft haben Probleme im Umgang mit Traditionen und menschlichen Geboten. Sie vermischen das. Sie denken, alles ist Gottes Wort, alles ist Gottes Wille. Und wobei in der Bibel oft nichts darüber steht, geschrieben steht, aber man denkt trotzdem, so und so muss gemacht werden und dann entsteht auch in der Gemeinde oft Streit und Uneinigkeit. Das war schon immer problematisch in der Gemeinde, der Umgang mit Traditionen und menschlichen Geboten. Menschen lieben es, Gebote und Regeln aufzustellen, und zwar zusätzlich zur Bibel. Aber das Problem ist, jeder liebt seine eigenen Regeln aufzustellen. Das ist das Problem. Jeder von uns liebt Regeln, aber nur seine eigene. Ich mag nicht deine Regeln und du magst nicht meine. Weil meine Regeln sind die richtigen, deine sind ganz falsch. Kennen wir das? Das ist ein Problem. Und die Kreter sind nicht die einzigen, die dieses Problem hatten. Sie achteten auf die Gebote der Menschen, sagt Paulus. Aber sie waren nicht die einzigen. In Kolosser 2, Verse 16 bis 23, da greift Paulus dieses Problem sehr hart an. Lesen wir diesen Abschnitt vor. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Das sind Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Auch eine sehr inhaltlich eine harter Angriff auf diese Problematik der Menschen allgemein. Also nicht nur Kreter haben damit Probleme gehabt, auch in Kolosse, auch wir haben damit Probleme. Der Umgang mit Traditionen Entschuldigung. Es geht hier um den Hang des Menschen zur Werkgerechtigkeit. Also wenn Menschen sich an Gebote halten, dann geht es immer darum, dass irgendwo ist so eine Neigung im Menschen drin zur Werkgerechtigkeit. Der Mensch will doch durch Werke, durch seine Werke gerecht werden. Der Mensch versucht, durch eigene Werke sich vor Gott zu rechtfertigen. Oder der Mensch versucht, durch eigene Werke Gott zu beeindrucken und dadurch Gottes Gnade zu erwirken. Und das ist Werkgerechtigkeit, weil es gibt nur einziges, was Gottes Gnade erwirken kann, das ist das Opfer Jesu Christi. Nur das, sonst nichts kann Gottes Gnade erzeugen, so uns Menschen gegenüber. Aber wir sagen, ja, danke Herr, dass du mich erlöst hast und so weiter, aber jetzt, wenn ich nicht das und nicht jenes, dann ist Gott zornig über mich, dann wird er mich bestrafen und dann das gilt nicht, also das Opfer Jesu Christi ist nicht genug. Ich muss dazu noch etwas tun. Das ist ein altes, verbreitetes Problem und jeder Christ ist entweder durchgegangen durch sowas oder stecken geblieben in diesem und vielleicht leider nie im Leben rausgekommen aus diesem. Aber das ist ein großes Problem, dieser Werkhang der Werkgerechtigkeit. Es war schon immer so und es ist auch heute noch so, dass jeder Christ mit diesem Problem zu kämpfen hat. Das liegt darin, dass die Neigung zur Werkgerechtigkeit im Wesen der Welt liegt. Wie wir lesen hier Vers 20 gerade, die Grundsätze der Welt. Also dieser Hang zur Werkgerechtigkeit gehört zu den Grundsätzen der Welt. Und das ist ein Grund, warum bis heute es auch so ist. Die zweite Ursache für die Neigung zur Werkgerechtigkeit liegt in der sündigen Natur des Fleisches. Epheser 2, Vers 9 sagt, nicht aus Werken seid ihr gerettet, damit niemand sich rühme. Aber gerade das wollen wir doch uns rühmen. Irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich habe es geschafft. Ich habe doch was dazu beigetragen. Der gefallene Mensch aber möchte sehr gerne sich rühmen. Und es ist für den gefallenen Menschen schwer, aus Gnade etwas anzunehmen. Er möchte es lieber selber verdienen. So ist es in vielen Bereichen des Lebens, auch im Glaubensbereich. Solange Christen in der Welt sind, das sind wir in der Welt, und solange sie im sündigen Fleisch sind, das sind wir auch leider noch, werden sie Versuchungen haben, in die Werkgerechtigkeit zu fallen. Egal wer das sind, ob Russlandsdeutsche oder Hiesigen oder Amerikaner oder Afrikaner, spielt keine Rolle. Alle Christen haben diese Neigung. Lesen wir den Galaterbrief zum Beispiel. Keine Russlandsdeutsche, ja? Kein einziger. Oder noch andere, das starke Gefahr in die Werkgerechtigkeit zu fallen. Und das hat nichts mit einem Volk zu tun, sondern es hat mit unserem menschlichen Wesen zu tun, mit dem gefallenen Wesen und mit dem Wesen der Welt. So, deswegen verstehen wir, warum Paulus so scharf auch diese Anweisungen gibt. Die Kreter sollen gesund sein, werden oder bleiben im Glauben. Deswegen sollen sie ganz klar verstehen, diese Abstand nehmen von den Legenden, von jüdischen Legenden und auch unterscheiden, wo das Gebot, ist es ein menschliches Gebot oder ist es ein Gottesgebot. Das sollte ein großer Unterschied sollte gemacht werden. Gibt es Fragen dazu? Bis Vers 14 sind wir jetzt gekommen. Oder Ergänzungen bitte. Wenn nicht, dann lasst uns zur Zusammenfassung gehen und dann zum Schluss Zusammenfassung machen. Weil Kreter schwierige Menschen sind, gibt Paulus konkrete Anweisungen an Titus weiter. Er soll sie streng zurechtweisen, damit sie im Glauben gesund seien und damit sie nicht auf Legenden und Gebote von Menschen achten, die von der Wahrheit sich abgewendet haben. Also deswegen soll er sie zurechtweisen. Was wir aus diesem Text nehmen können für uns, also folgendes, wir sollen allen Menschen das Evangelium verkündigen, auch den schlechten, sogenannten schlechten Menschen, bösen Menschen, sollen wir das Evangelium verkündigen. Und wir sollen lernen, auf menschliche Legenden und Gebote nicht zu achten. Das müssen wir lernen, auch wie die Kreter mussten lernen, das müssen wir auch lernen. Und wir wollen im Glauben gesund sein. Das bedeutet mehr Harmonie mit der Bibel. Je mehr Nähe mit der Bibel, je mehr Harmonie, desto gesünder der Glaube. Und je weniger Harmonie oder je mehr Disharmonie mit der Bibel, Unstimmigkeiten oder Distanz von der Bibel, desto kränker wird der Glaube. Lasst uns dafür auch jetzt beten, gerade für diese letzten drei Punkte, dass wir allen Menschen das Evangelium verkündigen, auch denen, die in unseren Augen vielleicht gar nicht würdig sind, weil sie so schlecht sind, trotzdem, gerade sie brauchen das Evangelium. Und dass wir lernen auch unterscheiden, was ist Gottes Wort und was sind einfach menschliche Meinungen. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Es ist nicht immer einfach und so leicht, aber wichtig ist es trotzdem. Und wir wollen im Glauben gesund sein. Vor dem Gebet noch ein Hinweis, im Foyer sind ausgelegt der neue Gebetsplan für Oktobermonat, wo wir füreinander beten, darf jeder dann davon Gebrauch machen. Nun, liebe Geschwister, lasst uns jetzt mit Gebet abschließen. Wer beten möchte, darf jetzt das machen. Lass uns so aufstehen. Herr Jesus, wir staunen über deine Gnade, dass du möchtest, dass jeder Mensch Raum zur Buße findet, auch böse Menschen, auch schlechte Menschen, wie die Kreter damals waren und wie auch heute unter uns solche Menschen sein können. Du möchtest, dass alle dein Evangelium hören und du hast für jeden deine Gnade, hältst deine Gnade bereit. Danke dafür ganz herzlich. Bitte hilf uns, dass wir zu diesen Menschen auch gehen, dass wir ihnen das Evangelium bringen. Bewahre uns vor diesen falschen Denkweisen, dass wir die Menschen verachten und sie nicht würdig deiner Botschaft achten und ihnen gar nichts von dir erzählen. Wir bitten dich, Herr, segne uns, dass wir im Glauben gesund sind, dass wir deiner Schrift uns immer näher uns nähern und uns immer wieder überprüfen, ob wir auch richtig denken und auch verstehen, und korrigiere du selbst uns durch dein Wort. Bewahre uns vor Uneinigkeit, vor diesen Streitigkeiten der Gemeinde, bewahre uns vor diesen menschlichen Legenden und Fantasien und Gebote, dass sie uns nicht verwirren, sondern dass wir dir treu bleiben und dich allein suchen und ehren und uns freuen an dir und dich anbeten. Segne uns jetzt beim Auseinandergehen, auch beim Nachdenken über dieses Wort, und wir danken dir für deine Gegenwart, für dein Wirken unter uns. Amen.